Hallo zusammen, hallo liebe Studis, hallo alle, die gerne sich meine Podcast-Folgen anhören. Hier ist wieder der Podcast mit Rebecca Waldecker zu verschiedenen mathematischen Themen. Und nach einigen technischen Schwierigkeiten habe ich jetzt endlich Gudrun Täter auf der anderen Seite. Das ist ein virtueller Podcast. Wir sprechen hier also über Zoom miteinander. Wir sehen uns auch, aber wir sind nicht im gleichen Zimmer. Wir hoffen, dass das gut funktioniert und dass alles gut zu verstehen ist. Es gibt die üblichen Nebengeräusche, wenn ich mich verspreche, wenn ich lache, wenn ich Tee trinke, was auch immer. Bei meiner Kollegin wird es vielleicht auch so sein. Erstmal begrüße ich ganz herzlich Gudrun Täter.
Hallo, Rebecca Waldecker.
Ich freue mich sehr, dass du Gast bist, nachdem ich ja vor vielen Jahren mal bei dir beim Podcast Gast war. Und ich schlage vor, dass wir damit anfangen, dass du dich einfach vorstellst. Wer bist du? Was machst du mathematisch? Wie bist du an die Uni Karlsruhe gekommen? Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
Ja, also ich bin in Karlsruhe, das, was man akademische Oberrätin nennt, was man im Ausland immer erklären muss, was das eigentlich sein soll. Aber meine Tätigkeit ist sehr schwer zu unterscheiden von der Tätigkeit eines Professors oder einer Professorin, weil ich auch habilitiert bin. Das heißt, ich gebe Vorlesungen, ich betreue Studierende in ihren Abschlussarbeiten, ich betreue Promovierende, ich mache meine eigene Forschung, ich bin an der Selbstverwaltung unserer Fakultät beteiligt und auch an diversen Forschungsaktivitäten. Und da bringt man die Arbeitszeit ganz gut rum mit ganz vielen interessanten Sachen.
Ja, sehr
Mein
abwechslungsreich auf jeden Fall. Magst du uns erzählen, was dein Forschungsgebiet ist?
genau. Mein Forschungsgebiet ist die Strömungsrechnung. Und das ist interessant, weil das schon innermathematisch gar nicht so klar ist, was das eigentlich bedeutet. Als ich es angefangen habe, als mein Forschungsgebiet zu bearbeiten, das war zur Zeit meiner Promotion. Da war es ein sehr theoretisches, analytisches Thema, weil ich mich mit sozusagen Pseudo-Differentialoperatoren beschäftigt habe und geguckt habe, wann die sich wie zerlegen lassen und wann die imaginäre Potenzen haben und was das bedeuten soll. Und inzwischen ist es aber so, dass ich in meiner Arbeit ganz viel zusammenarbeite, auch mit Ingenieuren, die auch Strömungsprobleme lösen wollen. Und da sind wir vor allen Dingen im Austausch darüber, welche Modelle sind sinnvoll, wie weit tragen die, wo fallen die hinten runter. Und wie kann man das numerisch lösen? Und diese ganze Bandbreite der Strömungsrechnung macht mir auch so viel Freude, weil ich mir da immer was rauspicken kann, was mich gerade jetzt interessiert und weil ich weiß, dass es auch wirklich gebraucht wird.
Ja, du hast jetzt verschiedene Begriffe angesprochen, die man ja auch als Studi dann während des Studiums schon mal kennenlernt. Was würdest du sagen, in welchen Vorlesungen die Studis zuerst in Kontakt kommen mit Begriffen oder Methoden, die dann später in deiner Forschung relevant sind?
Ja. Also traditionell würde man wahrscheinlich sagen, in der Vorlesung über partielle Differentialgleichungen kommt es immer ein bisschen darauf an, wie die Person, die die Vorlesung konzipiert, selber spezialisiert ist. Aber da wäre so ein Beispiel für einen sehr langsamen Strömungsprozess tatsächlich die Laplace-Gleichung, die so immer dieses standard-elliptische Problem ist, was wir dann immer nehmen, weil man die am besten verstanden hat und man sich da auf die grundlegenden Ideen konzentrieren kann und da erstmal klar machen kann, worum es eigentlich geht. Und davon ausgehend wird es dann immer allgemeiner und versucht dann immer mehr Terme unter einen Hut zu bringen. Genau. Und in der Strömungsrechnung ist es aber so, dass eine grundlegende Idee, die auch schon Euler hatte, ist, dass man die richtige Vorstellung davon bekommen muss, wie das Strömen des Materials, also stellen wir uns einfach mal Wasser vor, in Zusammenhang bringen muss mit dem Druck, der sich dann da aufbaut in dem Strömungsprozess. Also man hat so einen Druck, der gar kein mechanischer Druck ist, sondern dynamischer Druck. Das musste man auch erstmal verstehen. Und dieser Druck zusammen mit dem Geschwindigkeitsfeld ist so eine allererste Beschreibung dessen, was an Strömungen beobachtet und dann auch simuliert und vorhergesagt werden kann.
Ja, und betreust du auch manchmal Arbeiten zusammen mit Leuten aus der Physik? Denn das klingt ja wirklich wie ein Thema, das so an der Grenze ist zwischen Mathematik und
Das
Physik.
klingt total physikalisch, das stimmt. Und ich musste jetzt erstmal lachen, weil ich schon mit allen möglichen Leuten arbeiten, die wirklich was mit Strömung zu tun haben, betreut habe, aber nicht mit Physikern.
Ach,
Aber ich
witzig.
habe schon mal eine Abschlussarbeit gemacht, die in der Mathematik und Physik anerkannt wurde als Abschlussarbeit. Da ging es aber um Fußgängerströme.
Okay, ja
Genau,
stimmt,
und
klar, man könnte sich auch Verkehrsströme vorstellen, Fußgängerströme, Fahrrad, ah, ja klar.
genau. Und die, also alles, alle Verkehrsströme und insbesondere auch Fußgängerströmungen kann man tatsächlich sehr gut als gar nicht anders als Wasser und Honig modellieren. Aber in dem konkreten Fall wollte man das nicht so gerne machen, sondern man wollte lieber die einzelnen Fußgänger diskret, also als jeder einzelne Fußgänger hat dann so ein Kraftfeld um sich herum, wo er einerseits versucht, an einem bestimmten Punkt hinzukommen, da zieht ihn sozusagen an. Und aber die anderen, die rings um ihn herum sich auch mitbewegen, die werden immer so abgestoßen voneinander. Und dann gibt es noch Abstoßungskräfte von den Wänden. Und dann hat man halt ganz, ganz viele Kräfte, die irgendwie gleichzeitig alle ausgerechnet werden müssen und kann dann auch vorhersagen, wie sich die Fußgänger alle bewegen werden.
Ja, das ist sehr interessant und ich kann mir vorstellen, dass da noch mal eine zusätzliche Komponente reinkommen könnte in die Forschung, nämlich die Komponente, wie viel Abstand möchte ich beim Laufen zu den Menschen um mich herum behalten? Denn während der Pandemie ist ja vielen von uns bestimmt aufgefallen, dass wir uns doch ein bisschen unterschiedlich durch die Straßen bewegt haben, je nachdem, wie voll es war und in welcher Phase der Pandemie wir gerade waren und ob die Leute Masken getragen haben, wie warm es war, all diese Dinge. Mir ist es zumindest sehr aufgefallen und das würde ja in so ein Modell auch mit einfließen.
Das geht auch noch eher los. Es gibt tatsächlich kulturelle Unterschiede.
Oh ja, klar, natürlich,
Ne?
ja.
Also sozusagen immer, wenn man dann in Asien unterwegs ist, wo es prinzipiell so ein bisschen voller ist, da wird dann nicht so sehr auf Abstand geachtet. Aber wenn man zum Beispiel in den USA unterwegs ist, da ist, wird dieser so ein gewisser Abstand rings um die Person extrem wichtig. Also es wird dann schon fast als Übergriff geahndet, wenn man jemandem zu nahe tritt, was bei uns so Zwischending wäre, je nachdem, welcher Altersstufe man angehört, ob das eigentlich noch voll okay ist oder nicht mehr.
Ja, klar, natürlich. Altersabhängig ist es, dann wahrscheinlich
Ja.
auch ein bisschen umgebungsabhängig. Ist man in der Stadt, ist man eher auf dem Land, im Dorf unterwegs? Da ist ja vielleicht auch die Komfortzone unterschiedlich. So, wie viel Raum wollen die Menschen um sich herum haben, wenn sie sich
Genau.
bewegen? Ja, das ist sehr spannend.
In dem Feld werden auch Experimente gemacht, um so ein bisschen herauszufinden, wie die Parameter sind. Also so ganz gibt es dann auch so prototypische Experimente mit so gegenlaufenden Fußgängergruppen, die dann durch eine enge Stelle durch müssen. Und da stellt man tatsächlich fest, dass das auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, wenn man das zum Beispiel mal aus Spaß auch mit einer Kindergruppe macht.
Ach,
Ja.
witzig.
Weil das ist ja auch so eine Idee, Kinder an Forschung ranzuführen, indem
Ja.
man dann mal in den Kindergarten oder in die Grundschule geht und sagt, wir machen jetzt mal ein Experiment. Und tatsächlich verhalten die Kinder sich da anders.
Ach,
Also
witzig.
die gehen
Was ist der Hauptunterschied?
viel enger und die sind auch viel erfindungsreicher, wie sie umeinander herumkommen, so. Also so in
Okay,
der Vollkörperbewegung.
ja, quasi
Nicht so
spielerischer.
steif, genau, ja, nicht so steif, wo man so wie so ein Zylinder, der sich so durch den Raum bewegt oder so ein Stock,
Ja,
sondern
ja.
das ist irgendwie interessanter.
Ach, das ist ja lustig.
Ja.
Okay, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Wir
War
konnten,
nicht mathematisch, aber es hat auch was damit zu tun.
aber ja, aber sehr spannend. Das wird uns bestimmt noch zwei, dreimal passieren. Ich möchte jetzt gerne mal zurückkommen zu dem Anlass damals, als wir uns kennengelernt haben. Da war es ja so, dass du mich eingeladen hast, als Gast in deinem Podcast quasi aufzutreten. Und mich würde interessieren, seit wann es den Podcast schon gibt. Der war ja schon gut etabliert, als ich damals zu Gast war. Und wie du auf die Idee gekommen bist, einen mathematischen Podcast zu machen.
Ja, den Podcast gibt es seit Oktober 2013.
Wollen wir mal kurz Werbung dafür machen?
Ja, der heißt Modellansatz-Podcast.
Genau, und den
Und
findet
das,
man auf deiner Seite und wo noch?
ja, am besten einfach nach Modellansatz googeln, ne? Weil das gibt sozusagen überall da, wo man sich seine Podcasts holt, ist der natürlich auch gelistet. Und ein wichtiger Aspekt ist ja, dass man das einfach bequem bekommen kann. Und da muss man es einfach dort, wo man bequem alle seine Podcasts hat, einfach abonnieren. Was ein bisschen besonders ist, wir haben halt zu jeder Folge auch noch eine Seite, wo wir ein bisschen was zusammenschreiben zu dem Thema. Das findet man natürlich tatsächlich nur auf unserer Seite, also wo wir in unserem System der Fakultät den Podcast hosten.
Ja.
Genau, weil wir, also das hat erstmal damit angefangen, dass man ja noch akustisch nicht durchsuchen konnte damals. Und damit man die Podcasts überhaupt findet, wenn man zum Beispiel Google oder DuckDuckGo nimmt, haben wir immer so eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Inzwischen ist es aber auch so, dass das ein bisschen uns entlastet davon, in dem Gespräch extrem vorsichtig zu sein und immer an alles denken zu müssen.
Ja,
Na, das kann
verstehe.
man sozusagen, wenn dann so ein gewisser Kontext fehlt oder wenn man auf irgendwelche Sachen verweisen will, das kann man dann immer in diesem begleitenden Text machen. Und diese Texte sind dann auch sehr unterschiedlich lang und ausführlich und weniger ausführlich, je nachdem, wie es sich für das Thema ergibt. Und es gibt dann immer noch ein paar Hinweise dazu, was man dazu lesen kann und was man auch an anderen Podcasts noch dazu hören kann zu dem Thema.
Ja, und wie fing das damals an? Erzähl mal.
Das fing an, dass mein Kollege Sebastian Ritterbusch zu mir gekommen ist und gesagt hat, er war bei einer Konferenz in den USA und im Flugzeug hatte er sich einen Podcast angehört, weil er damals schon relativ regelmäßig Wissenschaftspodcasts gehört hat. Und als er dann auf der Konferenz war, hat er einen Vortrag zu demselben Thema gehört. Das war so ein bisschen Zufall. Und dann gab es Fragen, an denen der den Vortrag gehalten hat und er konnte die gar nicht beantworten. Aber der Sebastian Ritterbusch konnte das beantworten, nur weil er den Podcast gehört hatte. Das heißt, er hatte in dem Podcast extrem viel gelernt.
Ja, stimmt.
Und sagt, in dem Moment ist ihm klar geworden, dass das eine extreme Lernmöglichkeit ist. So ein Podcast, ne?
Jedenfalls für Leute, die gut übers Gehör sowas aufnehmen können. Wann war denn das?
Ja, das war wahrscheinlich auch Ende 2012, Anfang 2013.
Ist das schon eine Weile her, ja.
Ist schon eine Weile her. Und wir hatten dann am Anfang von 2013 immer schon so im Hinterkopf gehabt, dass wir das gerne mal anfangen wollten. Aber da ist gerade unser Institut, hat sich total verändert und da wurde das immer aufgeschoben. Und dann hatten sich die Wogen da geglättet und haben wir gesagt, jetzt schieben wir es nicht mal länger auf, jetzt probieren wir es einfach mal, auch ohne lange Vorbereitung. Also wir haben nicht lange überlegt, was wollen wir da im Prinzip erreichen, mit wem wollen wir da sprechen. Und das Einzige, was wir uns überlegt hatten, war der Name. Und der Sebastian Ritterbusch hat uns dann ganz schnell so ein Logo gebaut aus einer Simulation, die wir in unserem Institut gemacht hatten und hatte eine Musik komponiert. Und dann haben wir einfach angefangen. Und das war, glaube ich, ganz gut, das einfach anzufangen und dann im Machen ein bisschen dazu zu lernen.
Genau, einfach los. Lernen, während man das macht. Wahrscheinlich am Anfang auch erstmal Low-Tech, oder? Ohne viel Equipment. Oder habt ihr direkt
leider gar nicht.
Ihr habt direkt richtig losgelegt.
Ja, also wir hatten noch ein bisschen Geld und haben dann so ein Zoom-Gerät gekauft und vier richtig gute Kopfhörer, Mikrofone, Kopfhörer von Beyer Dynamic, aber die tun es auch jetzt immer noch. Also deswegen diese also das hat sich jetzt über so lange Zeit.
Ja, das war eine gute Anfangsinvestition.
Hat sich gut amortisiert, ja.
Ja, und wie habt ihr dann entschieden, mit wem ihr sprechen wollt? Habt ihr am Anfang auch mal einfach nur miteinander gesprochen oder selbst zu Themen, die ihr interessant fandet?
Die erste Folge war einfach eine Folge, wo wir miteinander gesprochen haben, um es auszuprobieren. Also das war auch wirklich mit offenem Ende, ob das dann funktionieren kann oder auch nicht, weil wir beide das ja noch nicht ausprobiert hatten. Und nach dem ersten Gespräch haben wir uns aber dann angeguckt und haben gesagt, ja klar, das ist doch gar nicht so kompliziert. Das können wir auf alle Fälle mal noch weiter probieren. Ja? Also es muss ja dann nicht gleich perfekt sein, ist ja nicht unser Beruf, sondern es ist dann auch nur eine Sache, die man auch noch macht.
Die man auch noch macht. Und wer waren denn die ersten Leute, die das gehört haben und was waren die ersten Reaktionen?
Die ersten Reaktionen waren tatsächlich sozusagen in einer Community von Leuten, die auch schon Wissenschaftspodcasts machen. Die haben sich total gefreut, dass es jetzt endlich mal einen Mathe-Podcast gibt, ne? Weil die alle, die so technikaffin sind, die sind auch irgendwie so ein bisschen Mathe-affin und haben gesagt, das war eigentlich eine offensichtliche Lücke und von denen hat sich aber keiner berufen gefühlt, die zu füllen, sondern die hatten halt alle ihre anderen Spezialthemen. Und da haben wir eigentlich gleich sozusagen in den anderen Podcasts dann entsprechende Werbeeinheiten bekommen im Sinne von, die haben einfach gesagt, das gibt jetzt auch einen Mathe-Podcast.
Ah, sehr schön.
Und dann
schön.
Hatten wir eigentlich ganz schnell über 100 Hörer. Also das war so binnen drei Wochen.
Wow.
Ja, also das hat uns total überrascht.
Ja, aber das ist wirklich toll. Und ich finde auch diesen Kommentar sehr erhellend, dass es wirklich als Lücke wahrgenommen wurde. So, es gibt Wissenschaftspodcasts, es fehlt jetzt eigentlich was zum Thema Mathe. Inzwischen gibt es ein bisschen was, aber ich bekomme immer noch die Rückmeldung, gerade auch, wenn es darum geht, das in der Lehre einzusetzen, das Mittel-Audio-Format, sage ich mal, da bekomme ich immer noch oft die Rückmeldung, dass die Leute so ein bisschen erstaunt sind und sagen, was, funktioniert das? Kann man Mathe einfach nur so anhören? Muss man da nicht irgendwas sehen?
Ja, das war übrigens auch eine Sache, die wir vorher vermutet hatten, dass das schwierig werden könnte, weil wir, also wenn wir arbeiten, reden wir ja häufig über die wissenschaftlichen Themen oder auch, was weiß ich, wie wir eine Vorlesung gestalten wollen oder so. Also alle möglichen Sachen werden besprochen. Aber da stehen wir entweder an der Tafel und schreiben dabei oder wir haben ein Blatt zwischen uns liegen und schreiben auf das Blatt irgendwelche Sachen. Mm. Und ich konnte mir das auch erstmal nicht so gut vorstellen, wie das ohne dieses Blatt gehen soll. Mm-hmm. Aber tatsächlich haben wir festgestellt, dass man sogar relativ abstrakte Beweise führen kann, nur mit Sprechen und Bilder am Kopf erzeugen. Und wenn man dann das Gefühl hat,
Ja.
dass man dem nicht so ganz traut, dann kann man immer noch darauf verweisen, ja, man kann das auch nochmal nachlesen, da und da, ne?
Genau.
Aber so
Oder
diese
man hat eben.
Hauptideen in den Kopf zu setzen, das geht mit den Worten tatsächlich viel besser, als ich dachte.
Ja, man fängt vielleicht dann auch an, anders zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das ein bisschen geübt hat und sich dann darauf konzentriert, dass man dann lernt, anders zu formulieren, also sei es jetzt die Satzlänge oder welche Wörter man genau benutzt oder in welcher Reihenfolge man was erklärt, weil man eben im Hinterkopf hat, dass man Bilder erzeugen möchte oder muss im Kopf der anderen Person, die das hört. Dann wurde das ja ein bisschen größer, dann hattet ihr Gäste. Wie habt ihr die ersten Gäste ausgewählt und auch die Themen, über die ihr sprechen wolltet?
Also für uns ist ja dieser Wunsch, den Podcast zu machen, aus einem großen Schmerz entstanden eigentlich. Und zwar der Schmerz, dass wir in unserer Arbeitsgruppe eben rings um Strömungsthemen extrem viele Sachen machen, die man, was weiß ich, in der Kneipe, am Küchentisch überall erzählen kann. Und jeder wird sagen, Mensch, ist das interessant und huch, da ist Mathe drin. Und diese Sachen werden halt normalerweise entweder als wissenschaftliches Paper veröffentlicht und dann vielleicht von, weiß ich, 20 bis 50, vielleicht mal 100 Leuten konsumiert, die genau auf demselben Thema an der Stelle gerne weiterkommen möchten. Oder die landen als Abschlussarbeit in meinem Schrank gedruckt. Und das ist irgendwie zu schade. Ja,
Ja.
und ab und zu haben wir dann mal Sachen platziert, so in diesen Hochglanzbroschüren vom KIT. Aber das ist halt immer extrem kurz und in der Kürze auch meistens falsch.
Ja, man muss dann sehr vereinfachen.
Ja, also, und das hat uns irgendwie frustriert und wir haben gesagt, mit diesem Podcast, das könnte eine Möglichkeit sein, dass wir es noch in unseren Arbeitstag reinquetschen können, weil wir uns im Wesentlichen nur die Zeit zum Reden nehmen und nicht so sehr zum Nachbearbeiten. Und in aller Ausführlichkeit reden können, wie es sich jeweils ergibt. Also das ausführlich kann eine Viertelstunde sein, ausführlich kann aber auch 3 Stunden sein. Und das Thema kann dann diktieren, wie lange so ein Gespräch geht und das gegenseitige Interesse sozusagen an dem Gespräch besteht.
Ja, also wie lange quasi weiter gefragt wird und weiter ins
Genau.
Detail gegangen wird. Das heißt also, das war auch ein Mittel der Wissenschaftskommunikation, ganz
Ja,
klar.
würde man heute so sagen, das habe ich damals nicht so, hätte ich nicht so benannt, aber es ist natürlich genau das. Das heißt, wir sind erstmal in unsere Arbeitsgruppe rundgegangen, das waren schon allein 30 Leute. Die haben
Hui.
wir nicht alle gefragt. Ganz viele haben auch gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist mir irgendwie zu heiß, das will ich auch nicht ausprobieren.
Warum hatten die
Aber
Leute solche Hemmungen? Was glaubst du?
es ist einfach eine total neue Sache, ne?
Ungewohnt
Und so
einfach,
ein
ja.
bisschen macht man sich ja dabei auch nackig, also man hat dann das Gefühl, man könnte da irgendwas tun, was dann hinterher nicht so schön ist, wobei wir auch gesagt haben, es muss kein Gespräch veröffentlicht werden, was nicht gefällt, wo man
Ja.
sich nicht wohlfühlt oder man schneidet dann auch mal Sachen raus,
Ja, wenn man
die
sich mal verspricht und irgendwie kurz Quatsch
genau,
erzählt, ja,
genau.
genau, kann ja passieren.
Ja. Also ich habe zum Beispiel, als ich meinen Habilitationsvortrag gehalten habe, hat das auch einer so in 10 Minuten mitgeschnitten und habe mir das dann da angeguckt. Und mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass ich in dem ganzen Vortrag Tau geschrieben und Theta gesagt habe.
Ach, wie witzig,
Zum Beispiel
konsistent
sowas.
die ganze Zeit.
Konsistent. Ich war so fokussiert auf eben was ganz anderes, dass die Stelle bei mir da total durchgegangen ist. Wie ich
Ja.
vermute, da saßen ganz viele im Publikum, die sich total das Lachen verkneifen mussten.
Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich beim ersten Mal, beim zweiten Mal denkt man noch so, ja, versprochen, und dann beim fünften, beim sechsten Mal.
Genau.
Aber in so einer Situation denken die Leute sich dann ja auch, wow, okay, das ist bestimmt Nervosität oder
Genau.
einfach die Tatsache, dass man jetzt auf was völlig anderes
Und sowas
konzentriert
kann
ist.
natürlich in einem Gespräch auch passieren, wenn
Klar.
man so ein bisschen nervös ist oder wenn man sich eben auf andere Sachen sehr konzentrieren muss.
Ja, genau. Also allein schon so kleine Versprecher, Verhaspler, da gibt es Leute, die sich dann sehr, denen das sehr unangenehm ist, denen es sehr
Ja.
peinlich ist, und die das dann nicht möchten, dass man das hört. Aber ja, persönlich finde ich das immer gar nicht so schlimm. Ich lache dann meistens und
Ja.
meine Studis kennen das auch, dass ich zwischendurch mal kurz den Faden verliere oder mich verhaspel. Oder gerade wenn das früh morgens ist und man noch nicht so viel gesprochen hat, dann kommt es ja auch vor, dass man einfach kurz so Wortfindungsstörungen hat oder dass man sich beim Aussprechen eines ganz normalen Worts plötzlich so ein bisschen verhaspelt oder so. Ja.
Absolut, ja.
Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hatte nämlich gerade noch eine andere Frage im Kopf. Moment. Ah, genau, ich wollte fragen, ob es irgendwelche negativen Rückmeldungen gab. Gab es Leute, die gesagt haben, Wieso macht ihr das? Das ist Zeitverschwendung, das ist doch doof, das hört sich doch keiner an. Gab es irgendwas in diese Richtung?
Lustigerweise gab es ganz lange überhaupt keinerlei negative Rückmeldungen. Dann gab es eine Rückmeldung, wo ich erstmal dachte, das sei eine negative Rückmeldung, weil ich habe dann mal so einen Workshop angeboten bei uns in dem Sonderforschungsbereich, wo sie auch überlegt haben, erstmal am Anfang, in welcher Form sie ihre Ergebnisse auch vielleicht auch mal ein bisschen allgemeiner kommunizieren wollen. Und Podcast war halt eine Möglichkeit neben vielen anderen. Und da hat mich dann einer von den professoralen Kollegen so, hat mir so tief in die Augen geblickt und hat gesagt, ich habe mir übrigens noch nie eine Folge von Ihnen angehört. Da dachte ich, naja, es hat ein gutes Recht, aber warum musst du mir das jetzt auch noch so sagen?
Genau, was will mir dieser Satz jetzt sagen?
Ja, aber das ist manchmal wissen so. Und dann sagt er, aber diese Zusammenfassung, diese schriftliche Fassung, die lese ich immer. Dann dachte ich, okay, jetzt weiß ich immer, für wen ich die schreibe. Also
Das
es
ist ja
war dann am
witzig.
Ende gar keine negative Rückmeldung, sondern eben nur eine besondere Rückmeldung.
Ja, vielleicht war es auch eine, könnte ja sein, dass er damit sagen wollte, dieses Format
Passt ihm
interessiert
nicht,
mich
das ist
nicht
auch
so
völlig
zum
okay.
Zuhören, das passt irgendwie nicht und das
Ja.
andere aber schon. Das ist bei meinen Studis teilweise auch so, dass die sagen, ja, mit dem Audiokram kann ich nichts anfangen, ich brauche Video, ich brauche auch was zum Gucken. So, das gibt es ja auch. Aber was ich jetzt auch rausgehört habe, war, dass dann auf der einen Seite durchaus Aufmerksamkeit dafür da war und Leute neugierig waren auf das Format und dass du aber auch bereit warst, das in die Welt zu tragen und über deine Erfahrungen zu sprechen. Habe ich das
Ja.
richtig verstanden?
Ja, wir haben damals einen richtigen Workshop organisiert, wo wir so ein bisschen berichtet haben, was eigentlich unsere Erfahrungen sind und ein bisschen einen Teil gemacht haben, wo die alle mal selber so einfach losprobieren konnten. Also wir haben dann noch so ein bisschen mehr Technik organisiert und Gruppen gebildet und ein Thema in die Gruppen geworfen, wo die dann mal schnell einen Podcast aufnehmen sollten. Und das war auch lustig, weil dann eigentlich bei allen rauskam, ey, das hat voll Spaß gemacht.
Ah,
Und
das
das
heißt, die
ist
waren überrascht.
überraschend, ja, ist
Ja.
überraschend brauchbar, was dann da rauskommt, weil das ja fast ohne Vorbereitung war. Und
Ja.
die Vorbereitung besteht nur darin, dass man eben im Prinzip eine Frage reingeworfen hat, in denen alle sich zu Hause fühlen und was zu sagen haben.
Und das klang jetzt so, als hättet ihr auf der einen Seite Fragen zur Technik beantwortet und auf der anderen Seite aber auch die Leute so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, so hey, probiert doch mal, redet doch einfach mal los. Das ist gar nicht so schwierig, es ist gar nicht so schlimm. Was glaubst du denn, wo die größeren Berührungsängste waren? Eher bei der Technik und oder eher beim Sprechen tatsächlich?
Ich glaube, der Moment des Lossprechens ist erstmal einer, über den man so drüber muss. Und wenn man es noch nicht erlebt hat, dann weiß man nicht, ob es sich lohnt.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Sind da irgendwelche besonderen Aha-Momente passiert, auch für dich vielleicht, obwohl du ja schon so viel Erfahrung damit hattest?
Nee, der Moment war eigentlich nur, dass ich froh war, dass meine Erwartungshaltung erfüllt wurde, dass denen das Spaß machen wird. Also klar, man musste denen
Ja.
so ein bisschen die Hilfestellung geben, das auch wirklich auszuprobieren. Und das hat geklappt. Und am Ende waren dann auch alle sehr zufrieden mit diesem Experiment. Aber die haben sich dann
Ja.
dagegen entschieden, einen Podcast zu machen. Wahrscheinlich
Schade.
auch ein bisschen unter dem Aspekt, dass sie gedacht haben, es gibt ja schon einen Podcast im Haus und das wäre ja überhaupt keine Konkurrenz gewesen. Aber
Naja, warum nicht zu verschiedenen Themen oder
ja,
ein
nee.
bisschen unterschiedlich ausgestaltet? Also da gibt es ja inzwischen eine so riesige Bandbreite.
Ja.
Vielleicht wurde das damals einfach noch nicht so wahrgenommen. Vielleicht muss man erst mal mehr sehen, damit man sich dann auch noch mehr Varianten vorstellen kann.
Ja, ich meine, tatsächlich wäre das jetzt vielleicht auch eine andere Antwort geworden, nachdem Podcasts jetzt spätestens durch den Drosten-Podcast so sehr
Ja.
ins Bewusstsein geraten sind, dass das wirklich was sehr extrem Nützliches ist und nicht
Ja.
nur so eine Nische bespielt.
Ja. Generell erlebe ich aber, dass beim Thema Wissenschaftskommunikation sehr unterschiedliche Signale auf uns zukommen. Es gibt die, die sagen, wir können davon im Prinzip gar nicht zu viel machen. Je mehr wir rausgehen, desto besser. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, je nachdem, in welcher Karrierephase man gerade ist, sollte man das nicht zu viel machen und sich auf andere Sachen konzentrieren, weil man für sowas ja keine Professur bekommt oder so. Und dann könnte es auch noch sein, dass es je nach Fachkultur ziemlich unterschiedlich ist, wie viel Anerkennung man dafür bekommt, wenn man gut oder viel Wissenschaftskommunikation in seinen Alltag integriert. Was sind da deine Erfahrungen damit?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich da, bevor wir das angefangen haben, gar nicht drüber nachgedacht habe, sondern einfach gedacht habe, ich mache das. Und ich mache das so lange, wie sich das interessant anfühlt und ich daran Spaß habe. Und ich habe dann festgestellt, dass einfach diese Möglichkeit, sich eine Ruhe Also einfach so diese Stunde zum Beispiel pro Woche zu nehmen, mit jemand in Ruhe ein Gespräch zu führen. Das ist einfach, das belohnt sich so selbst.
Ja, ich
Ja?
verstehe, was du meinst.
Also ich belohne mich, weil ich einfach dann wirklich ein interessantes Gespräch habe. Und die andere Person geht meistens total beseelt raus und fühlt sich auch beschenkt. Ne?
Total, kann ich bestätigen, war bei mir auch so.
Genau. Und deswegen gibt es überhaupt nicht die Frage, ob ich das machen will oder nicht. Das ist eigentlich eher die Frage, ja, ob ich mir dann, also wie ich darüber mit zu anderen spreche, ne? Ob die das dann so nachvollziehen können oder nicht. Und da kann man auch nicht alle so erreichen. Das ist auch klar. Aber das ist auch nicht so schlimm.
Genau, das muss man ja auch nicht. Es
Nee.
reicht ja, wenn es für diejenigen, die jetzt quasi da dazugehören, wenn es für die wertvoll ist. Das
Genau.
reicht ja. Und wenn dann ab und zu mal vielleicht neue Leute dazukommen, die das dann auch kennenlernen, wenn Berührungsängste abgebaut werden, das ist ja ganz wertvoll. Und ich fand das so schön, wie du das gerade gesagt hast. Es ist einfach toll, sich mal mit jemandem so ganz in Ruhe 1:1 oder vielleicht 2:1 zu unterhalten und einfach mal wirklich alles nachzufragen, richtig in die Tiefe zu gehen, nicht immer nur so 5 Minuten Schnipsel zu haben. Das ist tatsächlich schon ein großes Geschenk. Das stimmt. An was erinnerst du dich denn besonders? Was waren so besondere Highlights? Oder sind vielleicht mal irgendwelche lustigen Pannen passiert oder so?
Also Pannen sind nie lustig. Das ist immer, das
Na,
sterbe ich
in dem
fast.
Moment nicht, aber
Ja,
komm,
nee.
also hinterher kann man ja manchmal schon richtig
Kann man
lachen.
manchmal lachen. Ja, so also was, vielleicht fangen wir erstmal an mit Momenten, die besonders schön waren. Ich habe mir dann nach ein paar Jahren auch getraut, tatsächlich mein Equipment auf Konferenzen mitzunehmen und dort bei Leuten, wo mir der Vortrag besonders gefallen hat, anschließend mal zu fragen, ob sie sich vielleicht bei Konferenzen eher eine halbe Stunde, nicht eine ganze Stunde oder eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen können, mit mir nochmal in Ruhe für den Podcast zu sprechen. Und ich habe da sonst selten die Möglichkeit gehabt, da irgendwie vertiefend noch zu sprechen, ohne diesen, sagen wir mal, Vorwand des Podcasts, sondern habe mich dann höchstens darauf beschränkt zu sagen, es war ein sehr schöner Vortrag, vielen Dank. Habe ich sehr viele Ideen mitnehmen können. Alles Gute weiter so, ne? Aber mit dem Podcast könnte ich halt sagen, nee, wollen Sie sich vielleicht die Zeit nehmen? Und in der Regel haben wir tatsächlich die Zeit gefunden. Und bei einem Workshop zu einer finite Element-Software, so einer Open-Source-Plattform in Oxford, hatte ich einer Kollegin geholfen, ihr Plakat aufzuhängen und habe sie dann dabei auch gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit mir mal über das Plakat zu reden. Die machte einfach so einen netten Eindruck. Ich konnte auch nicht gut einschätzen, wie alt die ist. Und dann stellte sich im Gespräch raus, dass sie also wahrscheinlich schon auf die 50 zuging, in der Promotionsphase war. Und in ihrer Zeit als Schülerin war immer schon Mathe toll fand und man sie dann aber so zur Buchhaltung überredet hat. So für eine Frau war das halt irgendwie so was Angemessenes. Und als sie dann ein Kind hatte, ist das dann in der Zeit, wo die, also so zwischen 14 und 16, war die so krank, dass sie zu Hause unterrichtet werden musste. Und dann hat sie mit ihr zusammen die Matheaufgaben gemacht. Und das waren eben auch schon so viele, so was man angewandte Mathematik nennen würde, was sie so in ihrer eigenen Schulzeit nicht gesehen hatte. Also waren halt schon 25 Jahre vergangen und es hatte sich alles ein bisschen geändert. Und die hatten da zusammen richtig Spaß dran, das zu machen. Und die Tochter hat sich dann auch tatsächlich entschieden, Mathe zu studieren. Und dann waren die ja so schon so ein Team. Das heißt, sie hat auch die ganze Bachelorzeit mit ihrer Tochter zusammen die Übungsaufgaben gemacht.
Wie cool.
Genau. Und dann hat die Tochter gesagt, du bist auch ganz schön dumm. Jetzt studier doch selber Mathe, wenn dir das so einen
Ja,
Spaß macht. Genau.
genau, ja.
Genau. Und
Wie
das hat sie
gut,
das
dass die
gemacht
Tochter sie ermutigt hat, ja.
im reifen Alter und hat sich da also auch so in die angewandte Mathematik verliebt, dass sie dann noch ein Promotionsstipendium eingeworben hat, auf dem sie da gerade gearbeitet hat. Und ich habe keine
Wahnsinn.
Person erlebt, die so innerlich geleuchtet und geglüht hat für die Sachen, die sie da macht und wie toll
Ja.
das ist.
Ach, wie schön. Und diese ganze Geschichte konnte sie dann im Podcast ausführlich
Erzählen,
erzählen. Das
genau.
ist ja auch sehr inspirierend und sehr
Genau.
motivierend.
Und das konnte ich halt vorher nicht wissen. Das hat sich also, ich
Ja.
habe also eine beliebige Person angesprochen, die gerade nicht weglaufen konnte, weil wir beide dasselbe Plakat angefasst haben, ne? Und die
Aber
hatte auch
Glückstreffer.
Lust, genau, hatte auch Lust zu reden und dann wird einem da so eine Geschichte geschenkt.
Klasse, ja. Ja, das ist wirklich ein Glückstreffer. Und wie schön, du hast da jetzt dieses Instrument und sagst jetzt ja quasi, ich benutzt das dann, um Leute damit so einzufangen und um mir dann einfach ein bisschen mehr Zeit mit denen zu nehmen. Das wäre vielleicht schwierig, wenn man einfach so hingehen würde, so beim Kaffee trinken. Da ist dann nicht klar, ob die Ruhe hätten und ob man dann mit denen alleine so in Ruhe sprechen kann. Aber mit diesem Instrument des Podcasts, da bekommt man dann diese Zeit. Und dann hat man also Gespräche von einer deutlich höheren Qualität auch, als man die so beim Kaffee trinken hätte. Da gewinnen ja auch wieder beide, denke ich.
Absolut.
Bei diesen Gesprächen. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Frage habe ich mir tatsächlich noch notiert. Und zwar hat mich interessiert, wie deine Studis darauf reagieren. Ob da auch viele von den Studis sich das anhören und was die so sagen, also wie viel die davon dann schon verstehen oder ob die dann vielleicht noch nachfragen nach dem Motto, ja, da fehlt mir jetzt noch Grundwissen, da bin ich irgendwie nicht mitgekommen. Also wie reagieren die Studis darauf?
Tatsächlich habe ich nach einiger Zeit erst erkannt, dass ich auch den Studierenden empfehlen kann, bestimmte Podcast-Folgen zu hören im Zusammenhang mit meinen Vorlesungen. Also konkret mache ich so oft das geht im Herbstsemester eine Vorlesung zur Modellbildung. Und die ist so ein bisschen anders als andere Vorlesungen, weil die mehr so horizontal durch den Stoff geht. Also ich sage, ich habe das und das Problem und ich würde gern die und die mathematischen Methoden dafür benutzen und komme dann ungefähr so und so weit. Und in der nächsten Woche oder manchmal in 2 Wochen gehe ich auf ein neues Problem. Das heißt, ich kann an keiner Stelle so richtig tief einsteigen, weil ich einfach mal so alles Wissen, was die im Studium erlernt haben, mal so ein bisschen verbinden will.
Darf ich
miteinander
fragen,
verbinden und auch mit Themen außerhalb zu verbinden.
Ja, da würde mich jetzt interessieren, wie weit die Studis sind, wenn die diese Vorlesung hören. Ja, also wie viel Hintergrundwissen die schon haben.
Ist so eine typische Vorlesung im ersten Mastersemester.
Ah, okay, verstehe.
Genau. Ja, also es das ist auch spannend. Zugelassen natürlich am Ende vom Bachelorstudium.
Ja.
Aber sozusagen das, wofür das eigentlich gedacht ist, wenn die im Master einsteigen, dass das so eine Vorlesung ist, um die Grundlagen, die sie aus dem Bachelor mitbringen, auf die höhere Ebene des Masters zu geben und dann auch so einen Einstieg zu geben. Ich hoffe natürlich immer, dass sie dann anschließend in der Strömungsrechnung bleiben wollen. Ne?
Naja, manche bleiben da bestimmt auch, aber ich glaube, dass alle sehr davon profitieren, denn die Rückmeldung bekomme ich häufig, dass das fehlt im Studium. Diese Gelegenheit, das ganze Grundwissen einmal so mit ein bisschen Abstand anzugucken und vielleicht auch zu verknüpfen.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach, das unterzubringen. Manchmal gelingt das so bei 2, 3 Gebieten, dass man die irgendwo in der fortgeschrittenen Vorlesung verknüpft. Aber was du angesprochen hast, klingt ja so, als würde man wirklich ziemlich quer durch die Mathematik mal gucken, was haben wir denn da so an Methoden und Möglichkeiten?
Genau. Wobei das ist auch immer noch nicht so richtig voll ausgeschöpft. Also ich fange an mit Spieltheorie, gewöhnliche Differentialgleichung, partielle Differentialgleichung und Wiener-Prozesse. Und das sind dann zwar auch schon so typische Modelle, aber es gibt ja noch viel mehr Modelle. Also ich mache noch nicht so wirklich zum Beispiel was auf Graphen. Also da verweise ich dann nur drauf, dass man das auch braucht, wenn man zum Beispiel im Verkehrskontext was machen will. Aber da ist es so, dass ich inzwischen ganz viele Folgen habe, wo es sich lohnt, wenn man auf ein Thema neugierig geworden ist, in der Vorlesung ein bisschen mehr zu lernen, dass es eben zufällig mal besprochen worden ist mit jemandem, den ich zu Gast hatte.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Studis spannend ist, selbst dann, wenn das vielleicht noch so ein Tick zu weit weg ist, aber einfach als Motivation, weil man dann merkt, da geht das jetzt noch hin, dieses Thema, wenn ich mich da jetzt noch weiter vertiefe.
Das ist auch so ein bisschen so ein Beweis, wenn ich sage, das kann man noch so und so weiter vertiefen, dann kann das ja so dahingesagt sein, aber das Gespräch beweist dann, es gibt wirklich Leute, die verwenden da Lebenszeit drauf.
Ist es denn auch dann manchmal so, dass daraus dann zum Beispiel Ideen für Abschlussarbeiten entstehen, weil dann eben Leute so eine Folge hören und sagen, ja, das fand ich interessant, da würde ich jetzt gerne meine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben. Passiert sowas?
Tatsächlich ist es eher so, dass die dann sagen, oh, das mit den Verkehrsthemen oder so, das finde ich total interessant. Könnten Sie nicht mal den Kontakt herstellen zu Karlsruhe, ist da zum Beispiel die PTV, was die jetzt gerade für Themen haben und würden Sie mich da betreuen?
Okay,
also
verstehe.
Konkret sozusagen mathematisch motiviert nicht so sehr, aber so diese Idee, wenn ich jetzt die und die Mathe kann, dann kann ich das vielleicht in der und der entweder, weiß ich, Bachelor-Masterarbeit oder auch in einem Praktikum in dem und dem Unternehmen. Und das Unternehmen ist halt dann mal vorgekommen und damit wissen die, dass es das gibt. Und
verstehe.
Sie wissen auch, dass ich die Leute kenne und kann die dann fragen.
Ja.
Also so funktioniert das öfter.
Ach so, das heißt, da ist dann auch so ein Netzwerkbildungseffekt mit
total
dabei. Ja, genau. Ja, interessant.
Ja. Aber was andersrum passiert, das finde ich auch nicht witzig, das hätte ich mir auch so nicht gedacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei meinen mathematischen Arbeiten, das sind ja auch nicht so wenige in der langen Arbeitszeit, und so, was weiß ich, in der Zusammenarbeit mit Ingenieuren sind die auch häufig ganz gut zitiert. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass wirklich mal einer mir eine Mail schreibt oder mich anruft und sagt, das und das Paper von dir habe ich gelesen und ich hätte die und die Nachfrage, ob wir das und das zusammen machen wollen. Aber bei den Podcast-Folgen ist mir das schon mehrfach passiert.
Ach, okay.
Das heißt, die wirken so, wie man sich das für eine Publikation wünscht.
Ja.
Tatsächlich als, ja, da ist was in der Welt, auch wenn es halt als Podcast mit Begleittext ist.
Ja.
Und das hat jemand zur Kenntnis genommen und wird in seiner eigenen Arbeit dadurch angeregt, damit auch arbeiten zu wollen. Und
Okay,
dann kommt halt die Nachfrage: Können Sie mir den Kontakt zu
das
der
ist
Person,
spannend.
können Sie mir die Masterarbeit geben?
Ja.
Und, ne, haben Sie
Ja.
Interesse, auf der und der Ebene weiterzuarbeiten? Oder hätten Sie einen Studenten, der, wenn wir das und das so weiterentwickeln, das vielleicht machen möchte?
Ja, das ist sehr spannend. Das ist ja was, was man sonst dann eher von Konferenzen kennt, wenn man sich so
Genau.
persönlich austauscht, dass dann da diese Art von Gespräch kommt, aber tatsächlich ja, wirklich nicht so oft nach wissenschaftlichen Publikationen. Das wirkt jetzt also auf mich so, als ob da der Podcast so eine Art Zwischenmedium ist, was da das Beste aus beiden Welten miteinander verbindet. Man geht in die Tiefe zum wissenschaftlichen Inhalt, ähnlich wie man das bei einer Publikation macht, aber man erreicht irgendwie auch noch andere Leute und man lädt die anscheinend auch noch mehr dazu ein, dann den Kontakt aufzunehmen.
Ja.
Das ist ja sehr interessant. Das hätte ich so auch gar nicht gedacht. Das ist überraschend. Was für andere Nebeneffekte hat das Podcast machen für dich, für deine Arbeit, vielleicht auch, wie deine Kollegen und Kolleginnen auf dich zukommen und mit dir interagieren. Hat sich da noch mehr verändert?
Also es hat sich dadurch extrem viel verändert, wenn ich das jetzt einfach erstmal so global beurteile. Ich denke immer noch so in meinem näheren Umfeld an der Fakultät, habe ich nicht den Eindruck, dass sich da so viel verändert hat. Also irgendwie wünscht man sich ja da auch immer so ein bisschen Anerkennung oder so. Und das ist, wenn dann, sehr verdeckt. Also die Fakultät freut sich schon, dass es den Podcast gibt und die haben uns auch finanziell immer unterstützt. Das ist gar keine Frage, weil die halt auch sehen, alles, was dazu beiträgt, die Mathematik in die Welt zu tragen, ist erstmal gut. Und wenn da noch Fakultät für
Genau.
Mathematik, KIT dran steht, ist es gleich nochmal umso besser.
Das heißt, die
Aber
sehen auch die Außenwirkung.
sehen auf die Außenwirkung, aber die interessieren sich nicht so sehr. Also ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich an unserer Fakultät das hören. Ich denke eher wenige, weil das auch ein bisschen so ist. Die kennen mich ja
Genau,
und
die können dich ja fragen.
die halten von mir, was sie von mir halten, und müssen das nicht über den Podcast irgendwie lernen. Und dann ist irgendwie nicht so der Eindruck, dass man sich das unbedingt anhören müsste. Andererseits ist es so, wenn neue Kollegen kommen, benutze ich häufig die Gelegenheit, die zum Podcastgespräch einzuladen und habe dann nach diesem Podcastgespräch gleich ein persönliches Verhältnis zu denen. Und das finde ich extrem gut. Ja? Also die haben dann einfach einen Eindruck von mir. Ich weiß, was die machen, wie die so ticken, wie die reden, ob ich mit denen was gut anfangen kann. Ne? Und das ist auch ein schönes Instrument zu sagen. Ne? Also so wie man sonst sagen würde, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen, und dann wird es ewig verschoben, weil der nicht genug Priorität kriegt. Aber zum Podcastgespräch sich zu verabreden, da kommt dann irgendwann die Priorität.
Ja, genau. Und dann ja auch gleich mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Tiefe.
Genau.
Genau, das
Das
Thema
ist
ist auch
also
spannend.
wirklich eine Auswirkung auch vor Ort. Aber ich merke, lustigerweise, wenn ich anderswo zum Vortrag gehe, dann mache ich halt am Ende auch immer einen kleinen Werbe. Also das habe ich nicht von Anfang an gemacht, weil ich auch ein bisschen dumm bin und nicht so denke, ne? Aber inzwischen habe ich mir dann irgendwann mal angewöhnt, dass ich immer so eine Folie auch für den Podcast habe. Und mit der Zeit war es immer so, dass irgendeiner in dem Publikum den Podcast kannte. Und das ist natürlich schon auch eine schöne Rückmeldung,
Ja,
ne?
natürlich.
Mit der Zeit. Oder, was auch sehr lustig war, wenn ich dann zum Beispiel zur PTV jetzt, um das einfach mal als Beispiel zu bleiben, haben wir eine Zeit lang viele Abschlussarbeiten zusammen gemacht. Und wenn dann schon am Schluss des Vortrags von der Doktorandin und dem oder der Masterstudentin kommt: Ja, und Frau Tittern, wann kommt dann die Podcast-Folge dazu raus?
Cool.
Das ist auch sehr witzig, ne? Also da gibt
Muss
es dann auch
mal kurz
Leute, die das
nachfragen.
beobachten.
Das hätte ich beim ersten Mal schon machen sollen, aber jetzt frage ich einmal nach, für die, die es nicht kennen, was die Abkürzung PTV bedeutet. Das hätte ich
Das
vorhin
ist
schon
eine
fragen
gute
sollen.
Frage, weil es weiß ich auch gar nicht. Es geht auf alle Fälle um Traffic
Ja?
und Verkehr.
Vielleicht Personal Traffic irgendwas. Okay.
Ich glaube, das hat auch mal was bedeutet und jetzt ist es nur noch die Abkürzung.
Ah, okay. Das heißt, das steht einfach nur für diese Forschungsrichtung.
Genau.
Verstehe,
Also
ja.
im Prinzip ist das auch mal eine Ausgründung gewesen aus der damaligen noch, auch Universität Karlsruhe in Klammern TH. Das war, bevor sich das zum KIT zusammengeschlossen hat, waren die immer sehr stolz darauf, dass sie eine technische Hochschule sind. Obwohl ich immer dachte, eine Universität ist auch was wert. Und die hatten sich selbstständig gemacht mit so Algorithmen, die Routen sehr gut und schnell suchen können.
Ah, okay,
Was natürlich
Routenplanung.
später
Ja.
dann die kleinen Geräte alle konnten, aber das war eben
Ja.
am Anfang noch nicht so. Am Anfang ist es ja ist ein extrem aufwendiges Rechenverfahren und da brauchte man intelligente Heuristiken, um das so klein zu halten, dass man das auch wirklich schnell rechnen kann.
Ja.
Und davon ausgehend ist aber jetzt so ein ganzes Imperium daraus geworden. Alles, was rings um Verkehr simuliert wird, können die.
Okay,
Und sind auch
spannend.
so etabliert, dass sie auch ganz viele Daten haben und einem dann zum Beispiel sagen können, also wenn du mit deinem Laster von Karlsruhe nach Flensburg fahren willst, am Freitag um die in die Uhrzeit, dann dauert das so und so lang, weil die ganz genau wissen, wie da typischerweise die Verkehrsdichte ist und
Wow,
was man da
okay.
so an Staus einrechnen muss und so, das wissen die dann alles
Ja,
aus ihren Daten. Und die
verstehe.
machen auch Fußgängersimulationen. Also für solche Sachen, wo dann nachgewiesen werden muss, dass eine Großveranstaltung evakuiert werden kann, unter gegebenen Randbedingungen. Das können die ja alles rechnen. Also es hat
Ja.
sich so entwickelt. Und das ist auch ganz schön, weil das so ein Zusammenwirken ist von, und da müssen immer wieder Leute kommen, die Ideen haben über Modelle. Aber es muss am Ende auch programmiert werden und die Schnittstellen müssen benutzbar sein. Und an allen Stellen kann man sich da schon als Student und Studentin einbringen oder
Ja.
auch mit einer Promotion hinkommen und fühlt sich da auch nicht unterfordert.
Ja, genau, das spricht viele verschiedene Bereiche an. Genau, das merkt man
Genau,
auch an
oder
der Art, wie du das
Unfall-Einschätzung.
erklärst.
Ja, also da gibt es dann so Modelle, wo dann für irgendwelche Kreuzungen eingeschätzt wird, wenn da jetzt eine Spur umgewidmet wird, was das dann bedeutet für die Unfalldichte dort und solche Sachen.
Ja, das ist sehr interessant. Ich hatte gerade noch eine andere Frage im Kopf. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Abschlussfrage. Also ich habe festgestellt bei mir, dass wenn ich anfange, was Neues zu machen, also wenn ich eine neue Gewohnheit etabliere oder zum Beispiel als ich angefangen habe, meinen Blog zu schreiben oder so, dann verändert das immer so ein bisschen den Blick auf die Welt. Man nimmt dann plötzlich Dinge anders wahr. Und mich würde jetzt interessieren, inwieweit dein Podcast deinen Blick auf die Welt verändert hat. Also inwiefern du jetzt bei gewissen Themen vielleicht anders drauf anspringst oder eine andere Aufmerksamkeit hast für Leute oder für Themen, bei denen du dann plötzlich sagst, ja klar, das ist was für meinen Podcast und früher wäre das vielleicht entgangen. Inwiefern merkst du das?
Das ist auch tatsächlich ganz extrem so. Also ich habe dann schon, also am Anfang war es so, dass ich erstmal versucht hatte, wie so eine Art Archiv das zu machen durch unsere Arbeitsgruppe und Masterarbeiten und so. Da gibt es ganz viele oder alle Gäste zu sehen. Aber irgendwann war mir das auch nicht genug und ich habe dann wirklich immer, wenn ich gedacht habe, Mensch, das ist aber ein interessantes Thema oder Mensch, das ist aber eine interessante Person, mir das immer gleich aufgeschrieben und ich habe auch jetzt immer noch so eine ganz riesenlange Liste, die immer nur noch länger wird, mit Leuten, die ich gerne mal für ein Gespräch sehen würde. Und daraus sind auch tatsächlich ganz häufig Gespräche geworden. Also die Liste wird nur nicht deshalb sehr viel länger, weil ich nichts davon umgesetzt kriege, aber weil ich halt mit diesem Blick, was könnte interessant sein für ein Gespräch und dann eben unter dem Vorwand des Podcasts, weil in Wirklichkeit führe ich ja Gespräche, die mich interessieren, dass ich das immer mit diesem Blick umgehen kann. Ne? Und
Ja.
inzwischen hat sich das umgemünzt auf, durch diese Vorbildung für den Podcast, was könnte interessant sein für unsere Zeitschrift, die wir im Deutschen Mathematikerverband haben, wo ich jetzt die Herausgeberin bin. Und dann kann ich auch sagen, Mensch, das Thema, das wäre doch mal richtig toll für die Mitteilung. Und weil ich weiß, wie ich
Ja.
für den Podcast einlade, weiß ich jetzt auch, wie ich für die Mitteilung einlade.
Ja, ach ja, das ist sehr interessant. Da ändert sich dann wirklich der Blick auf die Welt und man nimmt plötzlich andere Sachen wahr. Und wenn es da jetzt noch so eine lange Liste gibt, dann heißt es ja auch, dass es dein Podcast noch eine ganze Weile
Ich
geben
glaube, ja, den gibt es
wird.
noch, bis ich in Ruhestand gehe und darüber hinaus. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich das freiwillig aufgebe. Also
Kann
wenn
ich
ich auch
verstehen.
alle möglichen anderen Sachen dann vielleicht mal versuche, weniger zu machen. Aber das mit dem Podcast würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen. Weil das auch immer so ein positiver Moment ist in dem, was man so tut. Also ich meine, klar, wir sagen ja immer, unsere Arbeit macht total Spaß und das stimmt ja auch in gewisser Weise, aber es gibt ja auch
Viele
viele
Aspekte davon
Aspekte,
machen Spaß, aber ganz ehrlich,
die
nicht
ganz
alle.
furchtbar sind.
Unser Job hat auch ein paar wirklich sehr nervige Aspekte an sich. Und deswegen kann ich mir richtig gut vorstellen, wie dann diese Stunde ungefähr jede Woche wirklich so als Ruhepol wirkt, wo man einmal so richtig runterkommt und ganz bei sich ist und einfach nur genießt, dass man jetzt ein interessantes Gespräch führt.
Ja. Genau. Und es ist ja letztendlich auch ein Teilaspekt, warum wir beide in dem Beruf sind, ist ja auch unsere Neugier.
Ja.
Und da hat man immer so eine Stelle, wo man diese Neugier einfach befriedigen kann.
Genau, da kann man einfach alles rauslassen, alle Fragen stellen. Ich finde auch einfach schön, Leuten längere Zeit zuzuhören, wenn die sprechen über Dinge, die sie begeistern. So auch jetzt bei uns beiden. Ich habe mich auch die ganze Woche auf unser Gespräch gefreut, genau aus diesem Grund. Deswegen ist auch deine Begeisterung da sofort zu mir übergesprungen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du die Geduld hattest, am Anfang abzuwarten, bis wir unsere ganzen technischen Probleme hier klären konnten. Und ich werde ja gleich sehen, ob das jetzt alles in vernünftiger Qualität aufgezeichnet wurde. Der Tontest hat gut funktioniert. Deswegen bin ich da jetzt ganz hoffnungsfroh. Aber es ist jetzt die Gelegenheit für dich, wenn du möchtest, noch ein kleines Schlusswort loszuwerden.
Vielleicht noch so eine, also weil ich ja gesagt habe, ich bin dumm, aber inzwischen habe ich ja ein bisschen gelernt, dass es nicht schaden kann, Leuten einfach mal eine Information weiterzugeben, die ihnen sehr viel helfen kann, wenn sie prinzipiell gern Podcasts hören. Die ganzen deutschsprachigen Wissenschaftspodcasts, die halten nämlich ganz gut zusammen und die haben eine Plattform, die heißt wissenschaftspodcasts.de und da findet man im Prinzip alle Podcasts, die sich irgendwie um Wissenschaft drehen. Ist natürlich nicht nur in Anführungszeichen jetzt ja Mathematik, Technik, Ingenieurwissenschaften, sondern auch sehr viel Geisteswissenschaftliches, aber eben immer aus so einer Perspektive, dass man was lernen möchte, was beibringen möchte und dass man im Prinzip, indem man dazuhört, immer was mitnehmen kann. Und
Toll, das ist ein guter
als wir
Tipp.
das angefangen haben, waren das vielleicht 20 Podcasts. Das
Ja.
war, ich würde jetzt mal sagen, so vor 5, 6 Jahren. Inzwischen sind das ganz, ganz viele geworden, aber das ist ja umso besser. Das heißt, da kann man dann einfach gucken, welche Themen, denke ich, könnten mich interessieren, dann mal ein bisschen reinhören, ob das dann auch so passt wie, also man muss ja dann auch immer so ein bisschen, also die Stimme muss man mögen und wie das gemacht ist und so,
Oh ja,
nicht nur das
stimmt, das ist
Thema.
wahr.
Genau. Aber da gibt es inzwischen so viel Auswahl und das ist halt so eine Stelle, wo man anfangen kann, wenn man prinzipiell Interesse hat an solchen Podcasts, wo man was mitnimmt.
Ja, Moment, das wiederholen wir jetzt nochmal. Also bei mir zu Gast war jetzt Gudrun Täter mit dem Modellansatz. Und wie hieß nochmal die Seite, wo man die ganzen Wissenschaftspodcasts findet?
Die heißt, wie man sich das denken würde, wissenschaftspodcasts.de.
Super. Vielen Dank für diesen Hinweis. Danke für das Schlusswort. Und es war ganz toll, dass du zu Gast warst bei mir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Mir hat das auch Spaß gemacht.
Bis bald. Tschüss. Und tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.